In dieser Katechese geht es um den Heiligen Geist, wer er eigentlich ist. Der Titel ist Gerufen, im Geist zu leben. Vieles kommt morgen und übermorgen dann in den weiteren Katechesen, vor allem morgen über den Heiligen Geist und die Kirche, wie sie zusammenhängen, und übermorgen der Heilige Geist und die Mission, weil wir ja auf dem Weltjugendtag sind, um auch ausgesandt zu werden. Heute geht es um die Frage, wer ist eigentlich der Heilige Geist? Und ich möchte euch gleich bitten, fasten your seatbelts, ja, es wird stürmisch, der Heilige Geist. Ja. Ich möchte, sage übrigens dazu, wenn jemand während der Katechese zum Allerheiligsten geht, der Herr ist gegenwärtig im Sakrament und natürlich auch gegenwärtig im wunderbaren Bußsakrament. Das ist die schönste Erfindung, die Jesus uns geschenkt hat, neben der Eucharistie, das ist sein Ostergeschenk. Ja. Das hat er am Osterabend als erstes den Aposteln gegeben. Denen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Das kann kein Psychologe, das kann kein Therapeut, wunderbare Dienste, die sie leisten, aber Beichte ist etwas Einmaliges und ich muss sagen, ich könnte mir ein Leben ohne die Beichte und ich sage auch persönlich die häufige Beichte überhaupt nicht vorstellen. Also wie man das aushält mit sich selbst ohne Beichte, ist mir schwer verständlich. Ja. Gut, also wenn jemand von euch auf die Seite geht, hier zum Beichten während der Katechese, empfinde ich das als Lob und nicht als Kritik an der Katechese. Ich werde euch heute ein wenig die kleinen grauen Zellen beschäftigen. Es wird ein bisschen steil werden. Ja. Denn, wie du das vorhin gesagt hast, Schweizer, der die guten Argumente genannt hat, ja, genau in diesem Sinne möchte ich euch Argumente geben. Argumente in den Diskussionen, die es heute gibt, die ihr alle kennt, die ihr erlebt, für die der Heilige Geist eine große Hilfe ist. Aber es ist auch wichtig, dass wir die Argumente selber kennen. Ja? Und darum wird es vor allem heute gehen. Also ich werde euch weniger über die geistliche Seite des Heiligen Geistes, sondern sozusagen die stürmische Zeit, in der wir leben, wo viel kalter Gegenwind uns entgegenweht, wie wir als Christen auch argumentieren können. Ich möchte euch helfen, ausgerüstet zu sein für die Mission. Ja. Paulus kam auf einer seiner Missionsreisen nach Ephesus, das ist Apostelgeschichte 19, das wichtigste Werkzeug habe ich mit. Es heißt die Benediktbibel. Ich weiß nicht, da hat man jetzt eine Bibelausgabe gemacht, die heißt Benediktbibel. Es ist genau dieselbe Bibel wie ohne Benedikt, aber es sind ein paar schöne Fotos von ihm vorne drinnen. Und sie ist eine gut gemachte Ausgabe. Und das zweite Instrument, das natürlich in jeder Tasche sein sollte, der Katechismus der katholischen Kirche. Wow, wir begrüßen eine große Gruppe. Wo kommt sie her? Aus? Bayern. Bayern, willkommen. Also wir haben schon für euch gebetet, dass ihr den Heiligen Geist bekommt. Ihr wurdet mit eingeschlossen in das Gebet. Wir haben etwas später angefangen, damit ihr dabei seid. Paulus kommt nach Ephesus und begegnet dort einer Gruppe von Leuten, die getauft sind. Und dann fragt er sie, habt ihr, als ihr getauft wurdet, schon den Heiligen Geist empfangen? Und da antworten diese Männer, wir haben nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Ich glaube, das ist die Situation vieler auch aktiver Christen, sie haben nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt, obwohl er ständig vorkommt, schon wenn wir das Gebet beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, ist schon der Heilige Geist genannt. Aber wer ist er? Wir können ihn uns schwer vorstellen. Doris hat vorhin von der Taube erzählt, von dem Vogel. Ja. Wir können ihn uns schwer vorstellen. Jesus können wir uns vorstellen. Ist anschaulich. Wie ist es mit dem Heiligen Geist? Wie gehen wir die Frage an? Meine Ausführungen haben wie immer drei Punkte. Zuerst einmal geht es um die Frage, woher wissen wir überhaupt über den Heiligen Geist? Und da werde ich euch vier Quellen nennen, woher wir über den Heiligen Geist wissen. Dann wird es zweitens um die Fragen gehen, was überhaupt Geist ist und was in unserer heutigen Zeit uns erwartet, wenn wir über diese Frage diskutieren, nämlich sehr viel Unverständnis. Und dann drittens werde ich etwas sagen, wer nun der Heilige Geist ist. Also fangen wir an mit der Frage, woher wissen wir überhaupt etwas über den Heiligen Geist? Dazu gibt es vier Quellen. Es gibt eigentlich nur eine Quelle, nämlich den Glauben der Kirche. Den Heiligen Geist finden wir im Glauben der Kirche. Aber der Glaube der Kirche ist etwas vielfach Unbekanntes. Ich habe jetzt hier erlebt in den Tagen vor Sydney, die Medien waren voller negativer Meldungen über die Kirche. Es war so richtig gezielt vor dem Weltjugendtag, volle Power gegen die Kirche. Ja. Das ist vielfach auch dadurch bedingt, dass man einfach sehr wenig weiß über die Kirche, wie du vorhin gesagt hast. Man weiß viel zu wenig. Man hat ein paar Schlagworte im Kopf. Die Kirche ist das und das. Inquisition, Kreuzzüge, Hexenverbrennungen. Kennen alle diese Litaneien. Aber wer kennt wirklich die Glaubenslehre der Kirche? Das Wissen darum. Also, woher wissen wir über den Heiligen Geist? Ich nenne euch vier Quellen und wenn ich die genannt habe, machen wir eine kurze Murmelphase, wo wir uns fragen, wie steht es mit meinem Zugang zu diesen vier Quellen? Das erste ist die Bibel, das zweite ist die Liturgie, das dritte ist die Glaubenslehre der Kirche, hier zusammengefasst im Katechismus der katholischen Kirche, und viertens das Leben der Gläubigen. Aus diesen vier Quellen wissen wir über den Heiligen Geist. Ich sage zuerst was über die Bibel. Sie ist unsere erste Quelle. Ist euch aufgefallen, dass die Bibel auf der ersten und auf der letzten Seite vom Heiligen Geist spricht? Sozusagen zwischen den beiden Buchdeckeln ist alles voller Heiliger Geist. Im ersten Vers der Bibel heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer, Finsternis lag über dem Abgrund und der Geist schwebte über den Wassern. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wörtlich heißt es im Hebräischen, brütete über den Wassern. Von der ersten Seite an ist vom Heiligen Geist die Rede. Auf der letzten Seite der Bibel, Apokalypse, geheime Offenbarung, Kapitel 22, der Geist und die Braut rufen, komm. Ja, ich komme bald, Amen, komm, Herr Jesus. So endet die geheime Offenbarung, die Offenbarung des Johannes. Von Anfang bis zum Ende ist in der Bibel ständig vom Heiligen Geist die Rede. Wir haben jetzt nicht die Zeit, natürlich die ganze Bibel durchzugehen, was alles über den Heiligen Geist drinnen steht. Aber wenn ihr selber mal aufmerksam seid, werdet ihr merken, gestern zum Beispiel die wunderbare Lesung aus Ezechiel, die Kardinal Pell so schön ausgelegt hat, wo der Geist hineinfährt in die toten Gebeine und sie zusammenführt und sie wieder leben. Ja, die Botschaft zum Weltjugendtag habt ihr bekommen, habt sie vielleicht auch gelesen. Viele Stellen über den Heiligen Geist hat da Papst Benedikt zusammengestellt, die uns ein wenig was darüber sagen. Nun, aber eine ganz wichtige Grundaussage über die Bibel, wir sagen, die Bibel ist inspiriert. Was heißt das, inspiriert? Sie ist vom Heiligen Geist eingegeben. Das Wort Gottes ist inspiriert. Heißt das, dass jedes Wort der Bibel wörtlich vom Heiligen Geist ist? Nein. Die Bibel ist von Menschen geschrieben, von Autoren, Schriftstellern, von Menschen, die das geschrieben haben. Aber wir glauben, dass diese Menschen das geschrieben haben, was Gott wollte, dass es uns gesagt wird. Das, was Gott wollte, dass es uns gesagt wird. Alles, was ich sage, könnt ihr da in diesem Büchel nachlesen. Katechismus der katholischen Kirche. Das Kompendium hat, das ist die Kurzfassung. Ja? Kurzfassung hat jeder im Rucksack, habe ich selber gesehen. Ja. Die Bibel ist inspiriert. Vorsicht, Vorsicht, das ist ein fundamentaler Unterschied zum Islam. Vom Koran heißt es auch, er ist inspiriert, aber anders als von der Bibel. Die Bibel ist unser heiliges Buch, der Koran ist das Buch, heilige Buch der Muslime, aber die Bibel ist nicht inspiriert, so wie der Koran inspiriert ist oder wie die Muslime glauben, dass der Koran inspiriert ist. Die Muslime glauben, dass der Koran fertig vom Himmel gekommen ist, wortwörtlich inspiriert. Manche protestantische Gruppen, Freikirchen, Evangelikale, glauben das auch. Das ist nicht katholischer Glauben. Der katholische Glaube ist, dass die Autoren der Bibel, die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, vom Heiligen Geist inspiriert waren. Und dass deshalb das Wort, das sie niedergeschrieben haben, wirklich Wort Gottes ist. Wir begrüßen ja auch, wenn die Lesung gelesen ist, sie als Wort des lebendigen Gottes. Das Christentum ist keine Buchreligion. Obwohl die Muslime sagen, Judentum, Christentum seien Buchreligionen. In unserem Verständnis nicht. Die Bibel ist das Buch des lebendigen Wortes. Christus ist das lebendige Wort. Die Bibel spricht von ihm. Jesus hat selber gesagt, die heiligen Schriften sprechen von mir. Christus ist die Mitte der Schrift. Und nun noch etwas ganz Wichtiges. Zu diesem ersten Punkt. Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist, um die Schrift zu verstehen. Das Konzil hat gesagt, hier nachzulesen, das Konzil hat gesagt, 111 kann man leichtmäßig merken, 111 im Katechismus. Die Bibel muss in dem Geist gelesen werden, in dem sie auch geschrieben worden ist. Vom Heiligen Geist inspiriert, haben die Autoren die Bibel verfasst und in diesem Geist lesen wir die Bibel. Das heißt, wir bitten vor dem Lesen der Bibel den Heiligen Geist uns zu helfen, dass wir sie verstehen. Erster Punkt. Woher wissen wir über den Heiligen Geist? Aus der Bibel. Zweitens, wir wissen aus der Liturgie vom Heiligen Geist. Bitte euch einmal darauf zu achten, vielleicht heute bei der Messe, wie oft in der Messe die Rede ist vom Heiligen Geist. Wir hören meistens drüber, weil wir es gewohnt sind. Wie oft ist die Rede vom Heiligen Geist? Es beginnt mit dem Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Es endet, es segne euch Gott, der Allmächtige, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Überall der Heilige Geist. Und in der Mitte der Messe der Heilige Geist, wenn der Priester die Hände ausbreitet über Brot und Wein und bittet, dass der Heilige Geist auf diese Gaben herabkommt. Also Liturgie spricht uns ständig vom Heiligen Geist. Bei der Taufe, von der Taufe bis zur Beerdigung, das ganze Leben wird begleitet vom Gebet um den Heiligen Geist. Bei der Firmung, ich kann mich überhaupt nicht erinnern an meine Firmung, leider, muss ich gestehen. Ich weiß nur, dass ich eine Uhr geschenkt bekommen habe. Nicht sehr fromm. Ja. Ich war 10 Jahre alt damals. Kann mich nicht erinnern. Ich habe vom Bischof Wächner eine Watsche bekommen. Also damals hat man noch einen Backenstreich bekommen bei der Firmung. Das habt ihr nicht mehr erlebt. Das war früher bei der Firmung. An das kann man sich erinnern. Entschuldigung, aber eines ist sicher, ich habe den Heiligen Geist bekommen. Auch wenn ich nicht sehr bewusst das gemerkt habe. Er hat sicher gewirkt. Und er wirkt sicher auch in euch, wenn ihr gefirmt seid. Und bei der Priesterweihe legt der Bischof dem Weihekandidaten die Hände auf und dann wird der Heilige Geist herabgerufen und so wird er zum Priester geweiht. Nichts geschieht in der Liturgie ohne den Heiligen Geist, außer wenn ich einschlafe in der Messe. Drittens, die Lehre der Kirche. Die Geschichte erzähle ich leider in fast jeder Katechese, aber es ist so wichtig, dass ich sie immer wieder erzähle. Ich bin in Wien beim Bischofshaus ins Taxi eingestiegen. Der Taxichauffeur war ein junger Moslem, wie sich schnell herausgestellt hat, hat mich im Rückspiegel sofort erkannt. In Wien kennen halt einige den Kardinal. Und hat gleich begonnen, mich zu missionieren. Das war ein Vorbild. Ja, so sollten wir auch gleich dran gehen. Ja. Hat gleich einmal begonnen, hat gesagt, Sie sind doch ein studierter Mann, Sie müssen doch wissen, dass Gott keinen Sohn haben kann. Gott ist doch nicht ein Mensch. Challenge, wer von euch könnte diesem Taxifahrer sofort klar eine Antwort geben? Wir glauben an einen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Muslime sagen, ihr glaubt an drei Götter. Wieso glauben wir an einen Gott in drei Personen? Schlag nach im Kompendium. Das ist die Herausforderung an uns Christen heute, ob wir auskunftsfähig sind. Wissen wir, was die Lehre der Kirche über den Heiligen Geist ist? Nun, wir haben gehört im Glaubensbekenntnis, der Heilige Geist ist mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht. Er hat gesprochen durch die Propheten. Er geht aus dem Vater und dem Sohn hervor. Er ist Gott, der eine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wer von uns kann darüber Rechenschaft geben? Lehre der Kirche. In allen Moscheen und im islamischen Gebet heißt es immer, Allah ist groß und keiner ist ihm beigeordnet, je nachdem, wie man es übersetzt. Das ist immer eine klare Ablehnung des Christentums. Ich sage das jetzt nicht, um gegen den Islam zu wettern, sondern ich glaube nur, dass wir das wissen müssen. Ja. Aber das liegt auch daran, dass unser Glaube nicht verstanden wird, nicht bekannt ist. Sie glauben wirklich, dass wir an drei Götter glauben. Wir glauben an den einen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das zu glauben, aber auch darüber Rechenschaft geben zu können, dazu müssen wir unseren Glauben kennen. Ist nicht einfach. Jeder sollte zu Hause einen KKK haben. Katechismus der katholischen Kirche. Darin kann man nachschlagen, dient auch manchmal als Staubfänger in der Bibliothek. Aber er ist ein wunderbares Lese- und Nachschlagewerk. Auskunft geben können über unseren Glauben. Ich werde darauf dann im zweiten Punkt zurückkommen. Und der vierte Punkt ist, wir finden die Lehre der Kirche im Leben der Kirche, im Leben der Gläubigen. Bei den großen Heiligen, die gelebt haben, was sie geglaubt haben, die erfahren haben, was sie in ihrem Glauben gesagt haben, die das erlebt haben. O Beata Trinitas, o selige Dreifaltigkeit. Wenigstens einen Satz aus dem Katechismus solltet ihr auswendig können. Ich schlage ihn auf, weil ich ihn nicht auswendig kann. Nein, ich kann ihn schon auswendig, weil er so wunderschön ist. Es ist der erste Satz im ersten Artikel, ersten Paragraphen des Katechismus. Gott ist in sich unendlich vollkommen und glücklich. Gott ist in sich unendlich vollkommen und glücklich. Und dann wird erklärt, dass Gott aus reiner Liebe, ohne genötigt zu sein, uns an seinem Glück, an seinem Leben teilnehmen lassen will. Das haben die Heiligen erlebt, erfahren, das ist für sie nicht nur Theorie, sondern Leben. Wir hatten eine Lieblingstante, die Tante Hanni, die ist schon verstorben, die ältere Schwester meiner Mutter. Sie hatte keine Kinder bekommen können, umso mehr war sie die Lieblingstante von allen ihren Nichten und Neffen. Und wir sind alle zu ihr gegangen, unser Herz ausschütten. Liebeskummer und sonstige Dinge, alles hat sie verstanden. Die liebe Tante Hanni. Ich werde nie vergessen, wie sie mir als, war ich ein Bub von, weiß nicht, 12, 14 Jahren, wie sie mir einmal gesagt hat, ich habe einen besonderen Freund, den Heiligen Geist. Und man hat, ich habe das später oft mir überlegt, sie hatte offensichtlich eine tiefe innere Beziehung zum Heiligen Geist. Mir geht es ein bisschen wie der Doris. Ich tue mich manchmal schwer, weil der Heilige Geist so schwer vorzustellen ist. Aber ich bin Menschen begegnet, die eine ganz lebendige Beziehung zum Heiligen Geist haben. Für die der Heilige Geist wirklich ein Freund ist. Ich bin ganz beeindruckt von meinem Generalvikar, der mir das ganz cool sagt. Vor jeder Begegnung, vor jedem Gespräch ruft er den Heiligen Geist an. Ohne Handy. Ja, direkt. Spricht ein Gebet zum Heiligen Geist. Diese innige Beziehung, das erfahren Menschen, das leben Menschen. Und das ist für uns eine Hilfe zu erkennen, wer der Heilige Geist ist. So, das war jetzt der erste Schritt der Katechese. Und jetzt machen wir eine kurze Murmelphase. Diese vier Quellen unserer Kenntnis des Heiligen Geistes, die Bibel, die Liturgie, die Lehre der Kirche und das Leben. Ich bitte jetzt jeder, dass jede und jeder einfach zu zweit oder zu dritt euch kurz zusammensetzt und ein bisschen darüber austauscht, sagen mir diese Quellen etwas. Bin ich dem Heiligen Geist in der Bibel, in der Liturgie, der Lehre der Kirche und in der Erfahrung begegnet? Merkt euch, wenn Fragen gekommen sind, die ihr in der Murmelphase hattet, wir können dann nachher darauf zurückkommen. Jetzt bitte fasten your seatbelt, jetzt geht's steil aufwärts durch einige schwierige, kritische Themen unserer Zeit, die es nicht leicht machen, unseren Glauben an den Heiligen Geist zu vertreten und auch zu leben. Es ist die Frage, gibt es überhaupt den Geist? Gibt es überhaupt den Geist? Was ist das Geist? Wie sollen wir an den Heiligen Geist glauben, wenn wir Materialisten sind? Materialisten sind Menschen, die überzeugt sind, dass es nur die Materie gibt und die Wirkkräfte der Materie. Und es gibt sehr viel mehr Materialisten, als man annimmt. also dass wir annehmen. Wie sollen wir an Gott glauben? Gott ist Geist, sagt Jesus, der Samariterin, Gott ist Geist. Wenn wir nicht einmal glauben, dass wir eine Seele haben. Die Seele ist geistig. Seele kann man nicht sehen. Seele ist eine geistige Wirklichkeit, ein geistiges Prinzip. Ein ganz skeptischer Mensch hat einmal folgendes Gebet gebetet: Gott, wenn es dich gibt, rette meine Seele, falls ich eine habe. Gott ist Geist. Ich beginne bei einem Thema, das ihr vielleicht gehört habt, das heute sehr weit verbreitet ist in unserer wissenschaftlichen Mentalität, das ist die Gehirnforschung. Die Gehirnforschung ist ein ganz faszinierendes Gebiet. Wie funktioniert das Gehirn? Kein Computer kann auch nur annähernd an das herankommen, was das Gehirn leistet. Wenn ich euch jetzt sage, erinnert euch zurück, ich weiß nicht, an euren letzten Geburtstag, dann braucht ihr gar keine Suchmaschine, sondern sofort geht die Erinnerung, findet das. Wo findet sie das? Im Gehirn? Ist unglaublich, wenn man darüber beginnt nachzudenken, was für ein Geheimnis das Gehirn ist. Was für ein wunderbares Abenteuer die Erforschung des Gehirns ist. Aber ist das Gehirn das Instrument des Geistes? Oder ist das Gehirn der Produzent des Geistes? Produziert mein Hirn den Geist? Es gibt hier ganz unterschiedliche Auffassungen. Sir John Eccles, war ein Nobelpreisträger und einer der bedeutendsten Gehirnforscher. Er hat ein dickes Buch geschrieben, das heißt The Self and Its Brain. Das Selbst, das Ich und sein Gehirn. Eccles war überzeugter Christ und damit überzeugter Nicht-Materialist. Und er war überzeugt davon, dass ich ein Gehirn habe, so wie ich Hände habe und Augen habe und Ohren habe und ein Herz habe und eine Niere habe, zwei sogar. Ja. Ich habe diese Organe. Ich habe ein Gehirn. Mein Gehirn arbeitet. Leider nicht immer bei der Prüfung so, wie es sollte. Ja. Vergessen oder nicht gelernt. Ja. Nicht drin im Gehirn. Ja. The Self and its Brain. Ja. Ich habe selten jemand so gescheiten kennengelernt wie unseren Papst. Ich glaube, die zwei gescheitesten Menschen, denen ich in meinem Leben begegnet bin, waren Hans-Urs von Balthasar, der große Schweizer Theologe, und Josef Ratzinger. Und ich habe viel mit ihm erlebt, als Student und dann in vielen, vielen Sitzungen. Er hat die Arbeit am Katechismus geleitet. Ich durfte da Redaktionssekretär unter seiner Leitung sein. Und habe in vielen Sitzungen, Besprechungen erlebt, was für ein wunderbares Gehirn dieser Mann hat. Hat er ein größeres Gehirn als du zum Beispiel? Es liegt sicher nicht an der Gehirngröße. Ja. Es ist etwas anderes. Das Gehirn ist ein Instrument, ein unvergleichliches, wunderbares Instrument. Wenn Papst Benedikt einen Gehirnschlag hat, das kann jedem von uns passieren, auch schon in jungen Jahren, dann ist das Instrument gehandicapt und funktioniert es teilweise oder gar nicht mehr. Ihr habt Menschen gesehen, die einen schweren Gehirnschlag hatten und die nicht mehr reden können. Ja. Da ist das Instrument teilweise zerstört. Ja. Aber deswegen ist der Mensch nicht das Produkt seines Gehirns und die Gedanken und mein Willen sind nicht das Produkt meines Gehirns. Nun werdet ihr aber wahrscheinlich in den Medien lesen, das ist im Moment sehr in der Mode, dass es neuere Gehirnforscher gibt, die sagen, Moment, die Neuronen, Gehirnzellen, ja, und die Synapsen, die Verbindungen der Gehirnzellen, das hat man untersucht und da stellt sich heraus, zum Beispiel, wie heißt du vorne? Nicole. Die Nicole schreibt aufmerksam mit. Ja. Die Nicole will aufpassen, will mitschreiben, will mitdenken. Da sagt die neuere Gehirnforschung oder manche Gehirnforscher, Moment, bei der Nicole kann man feststellen, wenn man das analysiert, wie das im Gehirn läuft, dass bevor sie etwas gewollt hat, schon die Neuronen ein Dispositionsfeld, wie man sagt, gemacht haben. Das heißt, ihre Gedanken sind das Produkt ihres Gehirns. Sie glaubt, dass sie denkt, in Wirklichkeit hat das Gehirn das produziert. Oder du glaubst, ich bin frei, jetzt aufzustehen und beichten zu gehen. Gar nicht. Das Gehirn macht das so, dass du das jetzt machst. Das ist eine heute weit verbreitete und mit dem Gewand der Wissenschaftlichkeit vertretene Theorie. Warum sage ich das? Wenn das so ist, dann können wir mit dem Heiligen Geist einpacken. Dann gibt es keinen Geist, keinen menschlichen Geist, keine Seele und natürlich erst recht keinen göttlichen. Dann ist nur Materie am Werk. Als Christen müssen wir heute ausgerüstet sein, um solche Auseinandersetzungen zu bestehen. Und darum sage ich euch das heute. Und wie du vorhin gesagt hast, ich habe deinen Namen leider nicht. Jakob, ja? Wie der Jakob vorhin gesagt hat, wenn man genauer hinschaut, zeigt sich, dass diese Argumente meistens auf sehr schwachen Beinen stehen. Auch dieses Argument, der Materialismus, steht auf sehr schwachen Beinen. Denn der Materialismus ist eine Theorie. Und nach dieser Theorie müsste das Gehirn der Materialisten ihre Theorie hervorgebracht haben. Das kann nicht stimmen. Die haben sie sich ausgedacht. Auch der Gott leugnet und sagt, es gibt nur Materie, braucht seinen Geist dazu, um das zu sagen. Wir kommen nicht umhin, anzunehmen, dass es den Geist gibt. Und es gibt ein ganz einfaches Argument. Wenn ihr jetzt mit einem Auto zurückführt in die City, fahren würdet, selber chauffieren und ihr fahrt zu schnell oder auf der falschen Seite, weil man hier auf der verkehrten Seite Auto fährt, in diesem Land, ja, und die Polizei euch aufhaltet, könnt ihr nicht sagen, meine Neuronen im Gehirn haben das so verfügt, so disponiert, dass ich jetzt links, oder wie fährt man hier, rechts oder links, auf der anderen Seite gefahren bin oder zu schnell. Da wird der Polizist sagen, mein lieber Mann, du tickst schlecht, gib mir deinen Führerschein. Ja. Das heißt, im täglichen Leben wird natürlich vorausgesetzt, dass ich Geist habe, dass ich frei bin, dass ich Willensakte setzen kann. Es wird vorausgesetzt, dass es Geist gibt. Der Materialismus ist eine Theorie, aber sie hält in der Praxis nicht stand. Warum ich euch das sage? Weil ich glaube, es ganz notwendig ist, zu wissen, nicht nur zu glauben, zu wissen, zu argumentieren, dass unser Glaube auf einer vernünftigen Basis beruht. Ich kann zwar unseren Glauben nicht mit der Vernunft völlig erfassen, aber ich kann argumentieren, dass er vernünftig ist. Und Papst Benedikt lädt uns immer ein, bitte, Glaube und Vernunft gehören zusammen. Und gestern hat der Premierminister von Australien das wunderschön formuliert, wo er gesagt hat, Faith and Reason go together. Ich nenne euch abschließend ein Beispiel, das mich sehr beeindruckt hat. Als Papst Johannes Paul II., geliebte Papst Johannes Paul, in Wien das letzte Mal war, das war vor 10 Jahren, 1998, war er schon sehr behindert. Sehr mühsam gegangen. Man hat gesehen, dass er leidet. Ein Journalist hat im Rückblick auf diesen Besuch geschrieben, dieser Mann ist der Beweis, dass der Geist stärker ist als der Körper, als der Leib. Ein Beweis der Macht des Geistes über den Leib. So hat ein Journalist geschrieben. Ein Beweis der Macht des Geistes über den Leib. Und ein Weltjugendtag ist ein ständiger Beweis, dass trotz Müdigkeit, trotz Anstrengungen etc. man fröhlich sein kann. Das ist ein Beweis, dass der Geist stärker ist als der Leib. Auch wenn der Leib sein Recht einfordert und wir dann schlafen müssen und essen müssen etc. Geist ist, was ist Geist? Ist Geist eine Energie? Ja, aber nicht eine materielle. Das ist nicht wie der Strom in der Dose. Geist ist natürlich eine Kraft, aber eine immaterielle, eine unmaterielle Kraft. Was ist die Seele? Ich habe eine Seele. Jesus hat gesagt, fürchtet nicht die, die den Leib töten können. Fürchtet den, der Leib und Seele in das Verderben der Hölle stürzen kann. Was heißt das, wenn wir sagen, ein Mensch hat Seelenkraft? Es gibt Menschen, die ein Leben lang schwer krank sind, schwer körperlich leidend sind und wunderbare Menschen sind. Und man spürt, da gibt es eine starke Seelenkraft. Was ist das, die Seele? Die Seele ist das Lebensprinzip des Leibes. Die Seele sitzt nicht in meinem Gehirn, sie sitzt auch nicht in der Hypophyse, wie manche im 19. Jahrhundert geglaubt haben, die Seele sitzt da in der Schilddrüse, ja. Sitzt auch nicht im Magen. Obwohl der Wilhelm Busch gesagt hat, als Balduin Bell am furchtbares Zahnweh hatte, und in der Höhle des Backenzahnes weilt die Seele. Ja. Da hat er gemeint, manchmal ist ein Schmerz so groß, dass man an nichts anderes mehr denken kann als an diesen Schmerz. Ja. Aber die Seele ist nicht ein Teil des Leibes, sondern sie ist das Prinzip, das den Leib bewegt, das den Leib am Leben hält. Und was geschieht, wenn jemand stirbt? Ein Cousin von mir hatte einen Skiunfall, ist in eine Lawine gekommen, ein Schneebrett, hat ihm das Genick gebrochen, man hat ihn gefunden, hat völlig frisch ausgesehen, keine Verletzung, nur das Genick und er war tot. In einer Sekunde war das Lebensprinzip aus seinem Leib draußen. Was ist die Seele? Im Tod heißt es, bitte merkt euch das, das steht auch im Katechismus, das ist die katholische und auch vernünftige Definition des Todes. Der Tod ist die Trennung von Leib und Seele. Der Tod ist die Trennung von Leib und Seele. Die Seele kehrt zu Gott zurück in Erwartung der Auferstehung des Leibes und der Leib zerfällt, weil er nicht mehr das Lebensprinzip hat. Ich sage das alles, weil das sehr wichtig ist für morgen, für eure morgige Katechese, die jemand anderer hält, weil der Heilige Geist das Lebensprinzip der Kirche ist und unser Lebensprinzip. So wie die Seele im Leib, so ist der Heilige Geist in der Kirche. Ohne dieses Lebensprinzip könnte die Kirche nicht leben. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Wo finde ich die Seele? Ich finde, man findet sie am meisten im Gesicht. Habt ihr mal in das Gesicht eurer Großeltern geschaut, ich könnte schon der Opa sein. Wenn man das Gesicht von der Mutter Teresa gesehen hat, dieses verhutzelte, verrunzelte Gesicht, warum hat das so gestrahlt? Warum diese Ausstrahlung, die besonders in den Augen zu spüren ist? Die Augen sind das Fenster der Seele. Und wenn ich traurig bin, sieht man das in meinem Gesicht. Wenn ich fröhlich bin, sieht man das an meinem Gesicht. Wenn ich Schmerz habe, wenn ich bitter werde. Und der Glaube verwandelt unser Gesicht, unseren Leib. Bei großen Christen kann man sehen, wie der Glaube das Gesicht, wie die Seele das Gesicht geprägt hat. Das ist etwas Wunderbares. Leider kann die Seele auch Wunden bekommen. Wunden durch andere Menschen oder Wunden durch unsere eigenen Sünden. Platon, der Philosoph, der große griechische Philosoph, hat das in einem sehr eindrucksvollen Bild geschildert. Das könnt ihr in der Enzyklika von Papst Benedikt lesen über die Hoffnung. Da zitiert er das, dass die Seele, wenn sie vor den Richter kommt, vor Gott kommt, Striemen hat von dem Bösen, den Leidenschaften, den Sünden. Sie ist entstellt. Und darum bemühen wir uns, dass die Seele wieder ganz wird. Durch die Bekehrung, durch den Glauben, durch die Liebe. Und genau das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der Lebensspender der Seele, macht, dass die Seele frisch wird. Ich bin jetzt schon beim Schluss, damit wir noch Zeit für Fragen haben. Ich muss euch einen Text vorlesen aus dem Galaterbrief, der das wunderbar zum Ausdruck bringt. Im 5. Kapitel. Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Ich sage euch, lebt im Geist, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, und der Geist gegen das Fleisch. Beide liegen miteinander im Streit, damit ihr nicht das tut, was ihr eigentlich wollt. Wir haben in uns die Seele, wir haben in uns den Geist Gottes, aber wir haben auch ein anderes Prinzip. Der Apostel Paulus sagt, das Gute, das ich will, tue ich nicht, und das Böse, das ich nicht will, tue ich. Ich spüre in mir ein anderes Gesetz, der nennt das Gesetz der Sünde. Seele und Geist gehören zusammen, aber sie kämpfen oft gegeneinander. Das Fleisch ist schwach, der Geist ist willig, sagt Jesus. Sehr oft geben wir dem Fleisch nach, das muss nicht nur der Hunger, der Durst, das Bedürfnis nach Schlaf oder auch der Umgang, der ungute Umgang mit unserer Sexualität sein. Das kann auch sein, fleischlich kann auch sein, mein Egoismus, meine Bitterkeit, mein Zorn, mein Hass. Alles das nennt Paulus das Fleisch. Der Geist will etwas anderes. Und deshalb gibt es zwischen dem Geist und dem Fleisch einen Kampf. Jeder von uns weiß um diesen Kampf. Ganz kurz zum Abschluss, wie sieht dieser Kampf aus? Lasst euch vom Geist leiten, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind die Werke des Fleisches. Nämlich Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften,
Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neid, Trinkgelage, Schlemmerei und dergleichen. Ich wiederhole, was ich schon früher gesagt habe. Die derartiges tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Und dann sagt er aber, die Frucht des Geistes, des Heiligen Geistes, ist Liebe, Freude, Langmut, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Ganz einfacher Test zum Schluss. Mit wem lebe ich lieber zusammen? Mit Menschen, die dem Gesetz des Fleisches folgen oder mit Menschen, die dem Gesetz des Geistes folgen? Mit wem lebe ich lieber zusammen? Mit Menschen, die Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Völlig klar. Jeder von uns wünscht sich solche Menschen. Und es ist schrecklich, mit Menschen zusammenzuleben, bei denen Feindschaft, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neid, Trinkgelage, Schlemmerei, dergleichen. Es ist nicht lustig, mit solchen zusammenzuleben. Und deshalb ist es sehr viel besser, wenn wir uns vom Geist leiten lassen. Aber es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf. Drum sagt Paulus zum Schluss, die aber Jesus Christus angehören, haben das Fleisch mit seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir aus dem Geist leben, lasst uns auch im Einklang mit dem Geist sein. Wenn wir aus dem Geist leben.